Ja, vielen Dank für die Einladung und die Vorstellung. 100 Jahre, 100-jähriges Jubiläum Russische Revolution laden natürlich ein zur Erinnerung und zur Diskussion. Die Russische Revolution ist sicherlich eins der zentralsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Ich tue mich noch ein bisschen schwer hier mit der Technik. Und nicht nur generell für die Welt, was ja schon ein Grund genug wäre, sondern natürlich besonders auch für Deutschland und die deutsche Geschichte spielt dieses Thema eine besondere Rolle. Und noch genauer, natürlich für die internationale Linke und die deutsche Linke ist das Thema Russische Revolution ein ganz besonderes, ein heikles, ein kompliziertes, ein politisch vermintes, was jahrzehntelang sehr umstritten war. Nichtsdestotrotz denke ich, lohnt es sich daran zu erinnern und zu diskutieren, gerade weil es eigentlich in den Jahrzehnten nicht selten relativ schief diskutiert wurde. Es ist ein komplexes Thema, habe ich gesagt. Es ist vor allen Dingen ein riesiges Thema und eigentlich ein sehr undankbares Thema für einen Referenten, weil wo fängt man da an, wo hört man auf, was nimmt man rein ins Thema, was nimmt man nicht rein ins Thema. Ich habe mir vorgenommen, die Beschränkung muss sein. Ich habe mir vorgenommen, die Frage zu beantworten oder zu versuchen zu beantworten, was diese Revolution eigentlich vom historischen Blick gewesen ist, wie ihr Charakter war, wie sie vonstatten gegangen ist, mit welchen Konzepten ihre Macher sie gemacht haben und ihre Gegner sie bekämpft haben. Es ist also eine Einführung in die Geschichte und in die Theorie dieser Revolution, die sehr stark bleibt in den Jahren 1917 bis 21, also auch den anschließenden Bürgerkrieg, versucht entsprechend mit reinzubringen. Und die Situation natürlich zwangsläufig auch mit dem Blick nach vorne, also in die geschichtlich rückwärts. Aber ich denke, die Zeit danach wird nur angerissen, nach die 20er, 30er Jahre und folgende. Aber ich denke, so kriegt man eine Grundlage, eine Basis für eine Diskussion, die dann auch dieses, vielleicht das, die Diskussion und das Erbe dieser Revolution im Anschluss dann hoffentlich hier produktiv führen kann. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Und ich will auch gleich sofort mit meiner zentralen These sozusagen hereinplatzen und behaupten, dass der Schlüssel zum Verständnis dieser russischen Revolution in ihrem eigenartigen Doppelcharakter besteht, wenn man das historisch betrachtet. In ihrem eigenartigen historischen Doppelcharakter, sowohl als die letzte der großen bürgerlichen Revolutionen der Geschichte, also des 17., 18. und 19. Jahrhunderts, als auch der ersten der sogenannten proletarischen Revolutionen oder besser gesagt Revolutionsversuche im 20. Jahrhundert. Beides ist drin und entscheidend ist, dass beides nicht nacheinander oder nebeneinander, sondern ineinander verwoben sozusagen gleichzeitig hier stattfindet. Und das scheint mir der Schlüssel zum Verständnis dieser Revolution zu sein und der Probleme, die sie dann natürlich auch entsprechend aufgeworfen hat. Das ist keine originelle These von mir, die stammt nicht von mir. Es ist nichtsdestotrotz eine These, die nicht in der Mehrheit geteilt wird, beziehungsweise in der Mehrheit bisher in der Diskussion ist. Also ein Großteil der Leute, die sich damit beschäftigen und auch ein Großteil der Linken, werden das wahrscheinlich etwas anders sehen. Nichtsdestotrotz, das ist mein Ausgangspunkt. Und wenn am Ende des Vortrags klar geworden ist, was ich damit meine, mit diesem eigenartigen Doppelcharakter und warum ich darin den Schlüssel sehe, dann habe ich sozusagen mein Ziel für heute Abend erreicht als Grundlage für die Diskussion. Insofern werde ich auf diese Punkte immer wieder drauf zurückkommen und dann hoffentlich auch entsprechend nachvollziehbar mit Inhalt füllen. Das war sozusagen die zentrale These vorweg. Wenn wir also jetzt in medias res gehen und uns diese Revolution angucken, dann diskutieren wir natürlich vor allen Dingen darüber, weil es die sogenannte Oktoberrevolution gegeben hat. Das ist die eine Teil, aber diese Revolution hat natürlich auch, das ist bekannt, vorher begonnen, nämlich als sogenannte Februarrevolution, Ende Februar 1917, das ist nach unserem Kalender gewesen, Anfang März 1917, beginnt dieser Prozess der russischen Revolution mit dem, was man aus der Geschichte bis dahin sehr gut kennt, aus allen anderen Revolutionen, einer klassischen Brotrevolte, die innerhalb eines Tages in einen Generalstreik umschlägt und innerhalb weniger Tage in einen großen Volksaufstand umschlägt, also innerhalb knapp einer Woche, ziemlich aus dem Nichts beginnt hier eine eruptive Revolte in Russland, die, und das ist das Besondere, eben nicht dann verebbt, sondern weitergeht. Und das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Es gibt natürlich Revolten in der Geschichte, die sehr schnell verpuffen. Es gibt Revolutionsversuche, die scheitern. Diese Revolution gewinnt eine Eigendynamik und geht weiter. Da ist zum Ersten zu nennen und ganz entscheidend natürlich der Einfluss des Ersten Weltkriegs. 1917 sind wir mitten im Ersten Weltkrieg, der 1914 beginnt. Und hier war schon absehbar Anfang 1917, dass die russische Armee die diversen Schlachten verliert. Und das hieß eben, dass ein Großteil der Soldaten, wie es so schön klassisch heißt, verheizt wird, also sterben, für einen Krieg, der schon absehbar nicht von Russland gewonnen werden kann, sodass hier eine große Unmutswelle kam, gerade bei den Soldaten eben Schluss zu machen mit diesem sinnlosen Krieg. Der andere Aspekt dieses Krieges war natürlich, dass Russland schon da aufgrund dieser Niederlagen, nicht nur, aber auch dieser Niederlagen, materiell und sozial sehr prekär waren. Das heißt, Armut breitete sich wieder aus, massenweise. Und das war der Hintergrund, warum dann vor allen Dingen am Anfang die Frauen, die in den großen Städten waren, in Petrograd, auf die Straße gegangen sind und Brot gefordert haben, also ihren Hunger gestillt sehen wollten. Aber wie gesagt, also interessanterweise am Internationalen Frauentag, das war sozusagen der Startschuss, aber es ging sofort über in einen Generalstreik. Auch hier wird gerne vergessen, nicht zuletzt deswegen, weil sehr viele Frauen eben in den Fabriken arbeiten, weil die meisten Männer eben an der Front waren. Also das ist dieser Ausgangspunkt des Krieges, der sicherlich der Auslöser dieser Revolte ist, aber die Tatsache, dass diese Revolte weitergegangen ist, dass sie sich ausgewachsen hat, hat natürlich etwas, wie bei allen großen Revolutionen der Geschichte, vor allen Dingen damit zu tun, mit den sogenannten nationalen Eigenheiten, also mit der Tradition, mit dem, was vorher gewesen ist, mit den tiefen Widersprüchen, die sich damals in der russischen Gesellschaft niedergeschlagen haben und Raum gegriffen haben. Und um das kurz zu skizzieren, will ich eingehen auf die Situation Russlands an der Jahrhundertwende, also eine kurze Skizze bieten, mit was haben wir es da eigentlich zu tun mit dieser russischen Gesellschaft, wie müssen wir uns die sehr grob entsprechend vorstellen. Und der erste Punkt, den man da nennen muss, um sich das zu vergegenwärtigen, ist, dass man nochmal feststellt, dass Russland damals bis zum Ersten Weltkrieg und vor allem dann auch im Ersten Weltkrieg eine der wenigen großen europäischen Großmächte gewesen ist. Und zwar der europäischen Großmächte im sogenannten Zeitalter des Imperialismus. Ihr kennt das natürlich alle, hoffentlich aus der Schule oder dann entsprechend. Zunehmende Widersprüche in Europa, die eben zu Rivalitäten dieser Großmächte führen, die dann auch zu dem Ersten Weltkrieg geführt haben. Russland ist eine der zentralen Akteure dieser Geschichte, ist, wie wenn man es mit dem heutigen Begriff nennen will, eine der Global Players der damaligen Zeit gewesen. Die anderen großen Global Players waren natürlich England, die große Hegemonialmacht, der Hort der liberalen Demokratie der westlichen. Es gibt zwei andere wichtige europäische Großmächte, die hier auch noch zu nennen sind. Das andere ist natürlich Deutschland, wesentlicher Motor dieses Krieges. Und, was auch häufig vergessen wird, Österreich-Ungarn. Auch das war damals eine europäische Großmacht, die entscheidend in diesem Krieg auch eine Rolle spielte. Es gab natürlich auch noch andere, sozusagen auch Frankreich spielte eine Rolle, aber das sind so ein bisschen so die großen Mächte, die hier Krieg geführt haben. Und wenn man sich die anguckt, ich habe es gesagt, im Falle Englands eine klassische repräsentative liberale Demokratie, das gilt für die anderen drei genannten nicht. Deutschland war eine Monarchie mit Elementen der parlamentarischen Demokratie, also mit weitgehenden Elementen einer repräsentativen Gesellschaftsform. Auch Österreich-Ungarn ist auch für Österreich-Ungarn gilt dieser Befund. Das heißt, das sind sozusagen, wie man dann gelegentlich nennt, Halbmonarchien. Also sie haben alle entsprechend einen Monarchen, aber eben schon Aspekte einer politischen, demokratischen Tradition. Hier fällt Russland abermals aus dem Rahmen, weil in Russland diese Ansätze von politischer repräsentativer Demokratie nicht existierten. Russland war eine absolute Monarchie, wie es heißt, ein autokratisches System. Der Selbstherrscher war der Zar. Sozusagen, was er sagte, war Gesetz. Und das ist natürlich, und deswegen stand Russland nicht ganz zu Unrecht, auch in damals in dem Ruf, sozusagen die europäische konservative oder sogar reaktionäre Hauptmacht gewesen zu sein. Das hängt natürlich mit diesen gesellschaftlichen Verhältnissen zusammen. Man muss sich diese Monarchie vorstellen, eine 300-jährige Monarchie, die noch sehr klassisch in feudalen Verhältnissen wurzelte, also in dem, was sozusagen vor der Aufkunft des bürgerlichen Kapitalismus war, sehr stark geprägt sozusagen durch eine feudale Klasse, die eben die herrschenden Funktionen einübte und das heißt nicht zuletzt auch die Militärkaste stellte. Als europäische Großmacht und kriegführende europäische Großmacht war das nicht nur eine Adelsgesellschaft, sondern eben auch eine Militärkaste, die ja auf dem Adel beruhte. Das ist sehr wichtig. Ein anderer Aspekt in Russland ist natürlich die orthodoxe Kirche mit einem großen legitimatorischen Einfluss. Die orthodoxe Kirche war eine der konservativsten Kirchen Europas in der Zeit. Auch hier schlägt sich das nieder. Man darf auch hier nicht vergessen, wenn man das sozusagen jetzt so in diesem Sinne politisch betrachtet, ein Fehlen der politischen Demokratie oder politischer Freiheiten. Gewerkschaften waren verboten, Parteien waren verboten. Es gab nur Rudimente von Selbstverwaltung. Also nicht das, was wir heute unter einer Zivilgesellschaft verstehen. Und Russland war, auch das ist politisch ein ganz entscheidender Punkt, ein Vielvölkerstaat, ähnlich wie Österreich-Ungarn. Anders gelagert als Deutschland und England. Das heißt, hier gab es eine Tradition von zahlreichen nationalen Minderheiten, ethnischen Minderheiten, die alle in der Regel keinerlei Rechte hatten. Und das hat natürlich traditionell zu entsprechenden Spannungen geführt. Und wenn man das jetzt nochmal ökonomisch fixiert, diese Sache, kann man eigentlich oder sollte man feststellen, dass Russland damals auf der einen Seite ein wirklich umfangreiches, verspätet industrialisiertes Agrarland gewesen ist, wo die Mehrheit der Bevölkerung eben Bauern waren, die in noch halbfeudalen oder fast feudalen, fast mittelalterlichen Verhältnissen lebten und entsprechend auch ausgebeutet wurden. Das ist der eine Punkt, der sehr charakteristisch war für dieses Russland an der Jahrhundertwende. Und der andere Punkt, und der war nicht minder charakteristisch und ist sozusagen ein Gegenpunkt dagegen. Russland hatte auf der anderen Seite einen sehr wichtigen, qualitativ wichtigen Teil an sehr hochmoderner Industrieentwicklung. Und das ist natürlich begründet in dieser Rolle als europäische Großmacht, die sich dadurch kennzeichnet, dass sie eben auch via den Krieg versucht, entsprechend sich und ihre Bedeutung zu vergrößern. Und das hat dazu geführt, dass Russland auch als verspätete Industrialisierungsmacht, ähnlich wie Deutschland, war ja die Industrialisierung verspätet, dann auch diese Industrialisierung in einer ganz bestimmten Form vonstatten gegangen ist, nämlich dass sie nicht ganz in Anführungszeichen organisch wie in den westlichen Landen sich entwickelt hat, Stück für Stück, sondern die russische Industrialisierung war eine, die sehr stark auf die große Industrie, auf die Kriegsindustrie, auf den Transportsektor, also die Eisenbahn, all das, die das moderne Mittel natürlich auch zum Krieg führen, und vor allen Dingen die modernen Kriegsindustrien ausgerichtet war. Und Russland hat das einfach damals so gemacht, dass es das sogenannte westeuropäische Kapital eingeladen hat, diese Fabriken in Russland aufzubauen. Und zwar nicht über das ganze Land verstreut, über das riesige Land, sondern in einigen großen Kernregionen konzentriert. Das heißt, man hatte in diesem riesigen Meer an rückständiger Bauernwirtschaft, hatte man einige um die Großstädte herum und andere, zwei, drei andere große Regionen, hatte man eine massive Ansammlung von einer hochmodernen Industrie, die auf dem neuesten Stand war, was man weltweit hatte. Also das wurde, das waren die hochmodernsten Fabriken mit der entsprechend hochmodernsten Fabrikorganisation auch, die da gemacht wurde. Und in diese Fabriken wurden halt vor allen Dingen noch sehr stark eben noch Bauern reingepresst, aber eben unter diese modernsten Formen von Industrie entsprechend sehr schnell ja, erzogen, sozusagen, sozial erzogen, aber auch politisch erzogen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil hier sich eine Ungleichzeitigkeit zwischen landwirtschaftlicher und industrieller Entwicklung entwickelt hat, der eine große Spannung in sich geborgen hat. Ich habe es mehrfach betont, die Bauern lebten noch unter sehr primitiven Verhältnissen, diese Arbeiter lebten unter sehr modernen Verhältnissen, waren traditionell, weil sie aus der Bauernschaft stark kamen, natürlich hatten sie eine gewisse bäuerliche, plebejische Radikalität, die sie mitbrachten und erlebten nun diese modernen Formen der Ausbeutung im Fabriksystem und waren von daher eine sehr radikale Schicht eines jungen Proletariats, was eben den Vergleich mit Westeuropa durchaus standhält. Und um die quantitativen Verhältnisse kurz anzudeuten, muss man sich vorstellen, dass in etwa 120, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die falsche Zahl im Kopf, 120 Millionen Bauern in Russland lebten und auf der anderen Seite etwa 5 Millionen Industrieproletarier, mehr oder weniger Industrieproletarier, die man natürlich mit Familie dann auf 15 bis 20 Millionen etwa schätzt. Aber das ist so das quantitative Verhältnis. Das heißt natürlich, dass dieses Proletariat an sich keine dominierende Rolle spielte, aber eben durch diesen Zwiespalt und durch diese Spannung und durch diese modernen Formen von Industrie spielten sie sehr wohl eine sehr entscheidende Rolle. Und das ist wichtig, gerade für den Verlauf eben auch der Revolution. Spiegelbildlich muss man hier nochmal erwähnen, ich habe es gesagt, auf der einen Seite also diese Adelsherrschaft, das Feudaladel, dann dieses moderne junge Proletariat. Es gab auch ein junges, modernes Wirtschaftsbürgertum. Das war aber eben vergleichbar geringfügig oder noch geringfügiger natürlich wie das Proletariat. Zum einen, weil es eben kaum Industrie in der Masse gegeben hat und zum anderen, weil viele dieser Leute, die eben diese Fabriken besitzend haben oder auch dann gemanagt haben, eben entweder abhängig oder direkt aus Westeuropa kamen. Also auch hier gab es nur eine sehr geringfügige Schicht an einem russischen Wirtschaftsbürgertum, was eine entsprechende Kultur und auch ein Bewusstsein entwickelt hat. Das soll zur Skizzierung dieser russischen Gesellschaft hoffentlich reichen. Daraus ergibt sich natürlich schon mehrfach angedeutet ein immenses Potenzial an sozialer Armut, an Ausbeutung, an bäuerlicher Radikalität, aber dann eben auch an proletarischer Radikalität in einer rückständigen bzw. sehr gespaltenen Gesellschaft. Und wenn man das jetzt versuchen will, theoretisch runterzubrechen oder analytisch herunterzubrechen und historisch einzuordnen, dann kann man das in den Punkt bringen, dass aufgrund dieser gesellschaftlichen Situation, dieser geschichtlichen Entwicklung Russland damals vor den klassischen Aufgaben dessen stand, was man eine bürgerliche Revolution nannte. Das sind die großen drei Forderungen, die Agrarreform, die Befreiung der Bauernschaft von der Feudalherrschaft, die politische Liberalisierung einer repräsentativen Demokratie und als drittes die nationale Befreiung, also die Befreiung von entsprechenden Minderheiten. Das sind die drei großen Probleme dieser Gesellschaft, die entsprechend politisch umkämpft gewesen sind. Und das sind auch die drei großen Probleme, die man landläufig eben dieser bürgerlichen Revolutionsgeschichte zuschlägt. Und um das noch ein bisschen zu vertiefen, weil wir da an diesem ersten entscheidenden Punkt sind, nochmal genauer nachgefragt oder versucht darzustellen, was eigentlich eine bürgerliche Revolution gewesen ist oder was die Leute darunter verstanden haben, beziehungsweise was wir darunter zu verstehen haben, wenn wir uns das analytisch betrachten. Und das kann man auf den Punkt bringen, beziehungsweise auf zwei Punkte, zwei unterschiedliche Punkte, die an sich traditionellerweise zusammengehören, die aber analytisch auseinanderzuhalten sind, weil sie auch in der gesellschaftlichen Praxis dann sich langsam auseinanderentwickeln. Das eine ist, dass eine bürgerliche Revolution dadurch gekennzeichnet wird, ganz klassisch, in ihrer Funktion, in ihrem Programminhalt, in ihrer Zielvorstellung, dass mit einer bürgerlichen Revolution dazu dient, bürgerliche Eigentums- und Organisationsformen in einer Gesellschaft durchzusetzen und zur Dominierenden zu machen. Also das Privateigentum an Produktionsmitteln ist das, die Vorherrschaft des Marktes, einer freien Marktwirtschaft. Das sind die klassischen bürgerlichen Eigentums- und Organisationsformen, die eine bürgerliche Revolution kennzeichnen. Wie gesagt, Russland stand eindeutig davor, weil sie das noch nicht in dieser Form hatten. Der zweite Aspekt, der hier zu nennen ist, ist natürlich die Frage der sozialen Trägerschaft, dass klassischerweise eine bürgerliche Revolution die genannt wird, die eben von der bürgerlichen Klasse, von der liberalen bürgerlichen Klasse dann auch politisch und sozial getragen wird. Das ist das klassische Bild, was wir im Kopf haben, was ja auch eine gewisse Logik hat, dass eben diese bürgerlichen Einkommensformen natürlich dann von der bürgerlichen Klasse auch entsprechend vertreten und durchgesetzt werden. Aber man muss diese beiden Aspekte im Kopf behalten, als analytisch zu trennen. Das ist aber der Befund, und dieser Befund, darin waren sich eigentlich in Russland alle einig Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt, auch da gab es natürlich eine politische Opposition, zum großen Teil eine illegale politische Opposition, sehr unterschiedlicher Art. Es gab eine liberale Opposition von Bürgern und von Wirtschaftsbürgern und von Bildungsbürgern, die genauso gesagt haben, dass Russland vor einer bürgerlichen Revolution steht, wie die andere große Tradition der Russen in Russland, die aus dem 19. Jahrhundert kommt, der sogenannten Volkstümlerbewegung, die dann Anfang des 20. Jahrhunderts die Sozialrevolutionäre waren. Das waren Leute, die sehr stark sich an der Bauernschaft orientierten und gesagt haben, wir vertreten die Interessen der radikalen Bauern, die radikaldemokratischen Interessen der Bauernschaft, sind aber gleichzeitig davon ausgegangen, dass das sozusagen ein Teil der bürgerlich-demokratischen Revolution ist, haben halt aber eben die Rolle der Bauern betont, im Gegensatz partiell eben zum liberalen Wirtschaftsbürgertum. Und es gab als dritte große Strömung die Sozialdemokratie, die russische. Ich habe es ja schon gesagt, schon damals gab es ein sehr hochmodernes, konzentriertes Proletariat mit entsprechend radikaler Tradition. Hieraus speiste sich schon damals eine sozialdemokratische Strömung und Partei, die auch in den westeuropäischen Diskussionen und Kämpfen eine gewichtige Rolle spielte und bekannt war und die natürlich auch durchaus in mehrfache Strömungen schon latent gespalten war. Aber damals waren sie noch im Wesentlichen zusammen. Und diese Sozialdemokraten haben genau dasselbe gesagt, Russland steht vor einer bürgerlich-demokratischen Revolution, aber haben gesagt, unsere Aufgabe ist es, das moderne Proletariat zu organisieren und mit dem liberalen Bürgertum zusammen dafür zu sorgen, dass diese bürgerlich-demokratische Revolution radikal wird, überhaupt erfolgreich wird gegen die Monarchie und eben in der Lage ist, dann diese Sachen durchzusetzen. Das ist eigentlich die allgemeine Situation und auch das Konzept oder die Theorie, die mit der entsprechenden Praxis die Grundlage gab. Aber schon vor dem Ersten Weltkrieg passierte etwas, was dem ein Stück weit widersprach. Russland führte schon im Jahre 1905 einen Krieg, und zwar gegen Japan. Japan war damals noch unbekannter und in der historischen Rangstufe sozusagen noch niedriger. Aber Japan hat es geschafft, diese europäische Großmacht Japan in einem Krieg zu besiegen. Und das war ein massiver Schock und hat mit entsprechenden Konsequenzen auch damals schon geführt, 1905, 1906, dass es zu einer Revolte und zu einem Revolutionsversuch gekommen ist in Russland. Und während dieser russischen Revolution von 1905 konnte man nun etwas beobachten, was dem bisher Gesagten partiell widersprach. Und zwar die Tatsache, dass das Wirtschaftsbürgertum, das liberale Bürgertum an einem bestimmten Punkt dieser Revolution sich verweigerte, an die Spitze dieser Revolution zu treten. Warum? Weil sie gesehen haben, dass in dieser Revolution sehr schnell diese Bauernbewegung, die radikalen Bauernbewegungen, die es da eben gab in Russland, und auch die radikalen Arbeiterbewegungen, die auf die Straße gegangen sind und in die Streiks gemacht haben, eine so schnelle und starke politische Radikalisierung durchgemacht haben, dass dieses liberale Bürgertum gesagt hat, vor denen haben wir eigentlich viel mehr Angst als vor den jetzigen Verhältnissen. Und wir müssen jetzt dazu übergehen, zu gucken, mit Teilen der Monarchie uns gegen diese Radikalisierung der Revolution zu wehren oder zu schützen. Und das führte zu sozusagen einem Art politischen Bündnis von Teilen dieses liberalen Bürgertums, die eigentlich diese Revolution hätten machen müssen, mit der Monarchie, mit ihrem klassischen Todfeind eigentlich, und führt dazu, dass diese Revolution blutigst niedergeschlagen wird und eine Restaurationsperiode endet. Das führt natürlich wiederum bei den anderen Oppositionellen zu großen strategischen Diskussionen, was das nun eigentlich heißt. Und hier beginnt eine Differenzierung nicht zuletzt in der Sozialdemokratischen Partei, wo ein wesentlicher Teil der Sozialdemokratie, die sogenannten Menschewiki, dabei bleiben bei ihrer Einschätzung. Wir stehen auch jetzt trotzdem weiterhin vor einer demokratischen Revolution, und unsere Aufgabe ist das Bündnis des Proletariats mit dem liberalen Bürgertum. Und es gibt eine andere große Strömung in dieser sozialdemokratischen Partei, das sind die Bolschewiki, die sagen, nein, wir können nicht mehr auf dieses liberale Bürgertum setzen, wir müssen sozusagen die bürgerlich-demokratische Revolution gegen ihre eigentlichen Träger weitertreiben, indem wir auf die Arbeiter und das Proletariat und die Bauern vereinigen in einem radikal-demokratischen Kampf gegen diese Tendenzen, wobei auch da weiterhin gesagt wurde, natürlich die objektiven Voraussetzungen sind, dass wir eine bürgerliche Revolution erkämpfen sollen. Das ist die Diskussion vor dem Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg in Russland hat dasselbe zur Folge wie in Deutschland und in anderen Kriegen, obwohl vorher es wieder zu Unmutsbewegungen, zu revoltenartigen Szenen in Russland 1913-14 kommt. Der Krieg führt natürlich dazu, wie in Deutschland auch, zu einer Art Burgfrieden. Das heißt, dieser Unmut wird teilweise repressiv niedergeschlagen und teilweise eben auch wird aufgegeben aufgrund der Bedingungen des Krieges. Aber, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dieser Krieg aufgrund der Rückständigkeit Russlands, der ökonomischen Rückständigkeit und der ganzen damit verbundenen auch sozialen Probleme, beginnt schon nach eben 2 Jahren absehbar, dass Russland hier verliert, eine Schlacht nach dem anderen verliert und sich diese sozialen Verhältnisse wieder derart zuspitzen, dass schon während des Krieges, mitten im Krieg, der Krieg geht ja noch bis Ende 1918, dass hier schon quasi die neue Aufstand kommt, diese Brotrevolte, der Generalstreik, der Volksaufstand. Und das ist eben diese Februarrevolution, die dann interessanterweise dazu führt, auch wieder eine sehr, sehr relativ originelle Geschichte, die dazu führt, also erstmal führt sie dazu, dass, sollte nicht unerwähnt bleiben, natürlich, dass innerhalb von wenigen Tagen diese 300-jährige zaristische Adelsherrschaft wirklich komplett gestürzt wird. Also der Zar muss abdanken, das ganze System bricht in sich zusammen. Weil dieses System eine absolute Monarchie war, das eben nichts anderes neben sich hat tolerieren lassen, stand man plötzlich vor der Situation eines politischen Vakuums. Man hatte eigentlich kein neues Ordnungssystem, hatte keine neue Regierung. Und in diesem politischen Vakuum beginnt nun ein Prozess, ein widersprüchlicher Prozess, der sich darin kristallisiert, dass es 2 neue Machtzentren in Russland gibt. Das eine ist, es erklärt sich ein Teil der liberalen Opposition erklärt sich zur provisorischen Regierung und sagt, wir bereiten den Übergang zur demokratischen Revolution vor, wir versprechen euch die entsprechende sozialen Reform. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen eine Art Gegenbewegung, eine Art Gegenparlament, vor allen Dingen getragen von den radikalisierten Soldaten und den Arbeitern in den Großstädten und in den industriellen Ballungszentren, die zurückgreifen wieder auf die Erfahrung der Revolution von 1905, wo sie eben diese Freiheiten nicht hatten und wo sie sich sozusagen als Gegenparlament organisiert haben in den sogenannten Räten, den Sowjets. Das heißt, man hat einfach seine eigenen Wahlen durchgeführt nach dem basisdemokratischen imperativen Mandat, seine eigenen Vertreter in so eine Art Gegenparlament gemacht, geschickt oder Gegenregierung. Das war eben der Arbeiterrat, um dann damit eine politische Vertretungsmöglichkeit zu haben. Und genau das passiert 1917 wieder. Es bilden sich sehr schnell überall diese Räteorgane, Rätestrukturen, zum Teil eben sehr stark was in der Armee und aber eben auch in diesen industriellen Ballungszentren und erst langsam in den bäuerlichen, da passiert das mit Verzögerung. Und es bildet sich dann auch nicht nur lokale Form von Räten und Sowjets, sondern schon erste, dann gesamtrussische Versuche, diese zu vereinigen. Und damit haben wir sozusagen ein zweites Machtzentrum plötzlich, weil diese Leute sagen, ihr als provisorische Regierung, wir erkennen euch an, ihr seid berufen dazu, die Revolution zu führen, aber wir misstrauen euch aufgrund unserer Erfahrung. Das heißt, wir kontrollieren euch, wir behalten uns ein Vetorecht vor, macht die Revolution, aber ihr müsst alles von uns genehmigen lassen. Und in der Tat müssen sie das, weil sie natürlich die Mehrheit der Bevölkerung in dem Sinne, in dem Punkt dann auch repräsentieren, sodass es hier ein eigenartiges System von Doppelherrschaft entsteht in diesem politischen Vakuum von 1917. Auf der einen Seite eben liberale Opposition, bürgerliche Opposition in der provisorischen Regierung, auf der anderen Seite Arbeiter und Soldaten und auch dann Bauernräte als Gegenorgane, die sich eben beide kritisch beäugen und zu so einer Pattsituation führen, die sich dann über viele Monate hinzieht. Und auch hier wieder passiert etwas, was nicht ganz so vorgesehen war. Die provisorische Regierung sagt, ich habe es ja schon gesagt, wir versprechen euch, wir sind jetzt dafür da, euch diese Reform zu versprechen, die sozialen Reformen, die politischen Reformen, aber wir sind ja immer noch im Krieg. Es war immer noch Erster Weltkrieg und Russland kämpfte immer noch an den Fronten. Und entsprechend hat die provisorische Regierung oder die Parteien der provisorischen Regierung gesagt, wir müssen erst diesen Krieg beenden, dann machen wir die Revolution. Und die Gärung im breiten Teil der Bevölkerung war aber schon so, dass sie gesagt haben, wir glauben nicht mehr an diesen Krieg, wir wollen diesen Krieg nicht weiterführen, der Krieg muss beendet werden, wir wollen endlich Brot haben, wir wollen unsere sozialen Reformen haben. Aber die wurden ihr von der provisorischen Regierung eben nicht gegeben. Auch die Wahlen zur konstituierenden Versammlung, zur verfassungsgebenden Versammlung wurden zwar angekündigt, aber immer wieder hinausgeschoben, immer wieder nach hinten hinausgeschoben, weil immer diese provisorische Regierung sagt, wir müssen diesen Krieg erst weiterführen. Und sie haben auch versucht, diesen Krieg entsprechend an der Seite der Alliierten weiterzuführen. Der Hintergrund ist natürlich relativ klar, weil die Leute, die diese provisorische Regierung gestützt haben, das Wirtschaftsbürgertum war natürlich sehr eng verbunden mit den westlichen Alliierten, die Krieg gegen Deutschland führten, und die wollten natürlich sozusagen weitermachen, um dann auch am Ende des Krieges davon zu profitieren, von sozusagen zum Kriegsgewinner zu werden. Das war die Situation, die dann im März entstanden ist, diese Doppelherrschaft, diese Situation von Doppelherrschaft und der Enttäuschung, von sehr schnellen Enttäuschung von breiten Teilen der aufbegehrenden Bevölkerung, dass diese Reformen, die sie nun wollten, eben doch nicht in ihren wesentlichen Aspekten kamen. Und das ist die Grundkonstellation der folgenden Monate, wobei dann eine politische weitere Entwicklung stattfindet. Viele der ehemaligen Oppositionellen, natürlich vor allen Dingen der Sozialdemokraten, waren zuvor im Exil. Das war ja sozusagen, sie waren ja illegal und viele sind geflüchtet, und mit dem Ausbruch der Revolution kommen sie stückweise wieder zurück aus den westlichen Ländern. Sehr viele, das sind nicht nur einzelne Personen, und vor allen Dingen kommen sie zu unterschiedlichen Zeiten wieder. Und Mitte April kommt der anerkannte Führer der Bolschewiki namens Lenin entsprechend aus dem westeuropäischen Schweizer Exil zurück, also mit einiger Verspätung. Er kommt nicht alleine zurück, es kommt eine ganze Reihe von führenden Bolschewiki mit ihm zurück, aber er wird sehr schnell sozusagen zum Mann der Stunde, weil er unmittelbar nach seiner Ankunft im revolutionären Petrograd Mitte April zwei große Reden hält und mit diesen Reden selbst seine eigenen Genossen sehr überrascht. Weil Lenin hier zum ersten Mal sagt, die Lage ist so, wir müssen die neue Situation schnell verstehen, und diese neue Situation ist die liberale Opposition, das Bürgertum will offensichtlich die Revolution nicht. Und das heißt, wir müssen diese Revolution, ob wir wollen oder nicht, weitertreiben. Wir müssen sie im genannten Sinne weitertreiben, im Bündnis von Arbeiterschaft und Bauern. Lenin proklamiert in diesem sozusagen erstmals offen und erklärt eine Abkehr von dem Ziel einer bürgerlichen Revolution für Russland, und er sagt, Russland steht vor den Aufgaben einer proletarischen, vor den Aufgaben einer sozialistischen Revolution. Das sind die berühmten April-Thesen, um die immer wieder sehr viel diskutiert wird. Darin hat er diesen Gedanken festgelegt, alle Macht den Sowjets, das ist die Parole, mit der er nun versucht, eben politisch einzugreifen, nicht nur er, sondern eben dann auch ein Stück weit seine führenden Mitgenossen. Und um das zu verstehen, diese Wende, diesen strategischen Punkt zu verstehen, muss man noch mal kurz fragen, genauso wie ich vorhin gefragt habe, was ist eine Bürger, was haben die Leute damals unter einer bürgerlichen Revolution verstanden oder was ist darunter zu verstehen, muss man hier fragen, was hat Lenin unter einer sozialistischen Revolution verstanden, beziehungsweise was muss man darunter verstehen, um diesen Schritt nachvollziehbar zu machen. Und auch da ist genau wie bei der Frage der bürgerlichen Revolution, kann man eine Zweiteilung machen. Auf der einen Seite die Funktion, das Ziel sozusagen, um das es geht, und auf der anderen Seite die Frage der sozialen Trägerschaft. Bei der Funktion, bei dem programmatischen Inhalt ist es klar, während die bürgerliche Revolution, ich habe es gesagt, bürgerliche Eigentumsformen und Organisationsformen versucht durchzusetzen, also Privateigentum, Marktwirtschaft, ist eine sozialistische Revolution dadurch gekennzeichnet, dass es eben kollektivistische, gemeinwirtschaftliche Formen von Wirtschaft und Ökonomie versucht umzusetzen und eben nicht privat kapitalistisch organisierte, um die gesellschaftlichen Produktivkräfte entsprechend zu entfalten. Und das ist die Idee dieser Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, die eben in diesem Begriff der sozialistischen oder den Gedanken, der Idee der sozialistischen Revolution drinsteckt. Und das andere ist natürlich die Trägerschaft, vollkommen klar. Hier ist es nicht das liberale Bürgertum, sondern es ist das moderne Proletariat, die Arbeiterklasse, die Arbeiterbewegung, streng nach dem Motto sozusagen von Marx, die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. Also eine proletarische Selbsttätigkeit als soziale Trägerschaft der sozialistischen Revolution. Und wenn wir diese beiden Aspekte sozusagen jetzt anwenden auf die April-Thesen und auf Lenins Konzeption, dann merkt man, hier gibt es einen latenten Widerspruch, der eben in meinen Augen zu selten gesehen wird oder zu selten thematisiert wird. Das heißt, wenn Lenin sagt, es gibt eine Aktualität der proletarischen, der sozialistischen Revolution in Russland, als strenggläubiger Marxist sozusagen, als gutgläubiger oder als guter Marxist, heißt das natürlich nicht, dass in Russland vor sozialistischen Produktions- und Gesellschaftsformen steht, weil eigentlich allen immer klar war, in einem rückständigen Agrarland, wie es Russlands einst war, kann man natürlich keine hochmoderne Industrieproduzentendemokratie mit gemeinwirtschaftlicher Ökonomie machen, während die Mehrheit der Bevölkerung bäuerliche Landwirtschaft betreiben. Das ist eigentlich wieder die sozialistische und die marxistische Tradition. Dieser Aspekt ist eigentlich nicht gedacht in diesem Begriff von Aktualität, von Revolution, aber umso mehr ist gedacht, genau das, die Frage der sozialen Trägerschaft. Das heißt, Lenin sagt hier eindeutig, wir können nicht mehr auf das Bürgertum zählen, wir machen jetzt eine Revolution, die getragen wird von Arbeitern und Bauern. Und damit haben wir eine proletarische Revolution, die im Bündnis mit der Bauernschaft sozusagen eine und damit ein Teil dieses sozialistischen Programms vollendet. Das Problem, was sich eben hier stellt, weil das andere an sich fehlt, diese gesellschaftlichen Grundlagen, ist für Lenin deswegen kein Problem, kurz erwähnt, weil er vorher im Exil sehr intensive Studien gemacht hat zur Entwicklung des neueren Kapitalismus, der in den Ersten Weltkrieg sozusagen eingemündet ist. Und das sind die berühmten Studien über den Imperialismus, zum Imperialismus. Und Lenin sagt einfach, der europäische Kapitalismus hat seinen Charakter verändert in dieser Zeit. Man kann die Verhältnisse auch in Russland nicht mehr nur nationalstaatlich verstehen. Man muss verstehen, dass dieser Kapitalismus sozusagen netzwerkartig nun zusammengehört, dass es ein imperialistisches, vernetztes, europaweites System von Kapitalismus ist, in dem Russland eben ein Teil nur noch ist und man eben, wie gesagt, es nicht nur noch national betrachten kann. Das spielt deswegen eine Rolle, weil er sagt, allen Sozialisten in Westeuropa ist klar, wenn dieser Krieg endet, kommt die proletarische Revolution im Westen, kommt die sozialistische Revolution auch mit den hochindustrialisierten Verhältnissen. Davon sind eigentlich alle ausgegangen. Man wusste natürlich nicht, wann dieser Krieg endet, entsprechend. Und Lenin sagte, wenn es uns jetzt gelingt als Russen, eine solche Arbeiter- und Bauernrevolution durchzusetzen, dann haben wir damit eine Vorbildfunktion und damit auch eine Katalysatorfunktion nach Westen. Das heißt, wir betreiben aktiv, wir beeinflussen diese Tatsache, dass die sozialistische Revolution im Westen kommt. Und wenn sie denn im Westen dann kommt, dann haben wir einen Großteil unserer Rückständigkeit als Problem nicht mehr, weil dann kriegen wir die Hilfe vom Westen, dann kriegen wir die Industrie, dann kriegen wir das entsprechende Know-how und dann können wir auch bei uns unsere Revolution weitertreiben. Das ist der Gedanke, wie er also dazu kommt, nun diese Aktualität der proletarisch-sozialistischen Revolution zu vertreten. Was er damit gewinnt, ist relativ einfach. Er schafft es, seine Bolschewiki stückweise zu überzeugen und damit die Bolschewiki zum Kopf dieser radikalen Arbeiter- und Bauernbewegung zu machen, die im Frühjahr und im Sommer 1917 sich immer mehr ausweiten und immer radikaler werden, aber eben in dem Sinne kein politisches Programm haben oder keine politische Vertretungsmacht, weil ein Großteil der anderen Opposition der Linken sozusagen nur bedingt sich an ihre Führung machen. Und hier stehen nun Lenin und die Bolschewiki und sagen, ihr habt recht, treibt diese Revolution weiter, wir helfen euch dabei, wir stellen uns an die Spitze dieser Revolution. Und es kommt zu einem Hin und Her zwischen Revolten, kleineren Aufstandsversuchen, riesigen Bewegungen. Also diese Bewegung bis in den Herbst 1917 breitet sich immer mehr aus. Das politische Lager differenziert sich, auch die Sozialrevolutionäre beginnen sich zu spalten in einen rechten Flügel und einen linken Flügel. Und dieser linke Flügel der Sozialrevolutionäre, der sich an der Bauernschaft ja orientiert, macht nun gemeinsame Sache mit den Bolschewiki, weil sie sagen, auch jetzt nun, wir wollen diese Revolution durchsetzen. Das ist die Situation im Herbst 1917. Im Oktober wird einberufen ein neuer gesamtrussischer Arbeiter- und Soldatenrat, also dieses Gegenparlament, dieses breiteste. Und Lenin setzt eben durch, nach harten Diskussionen zu sagen, dieses Zusammenkommens dieser Gegendemokratie müssen wir jetzt für die Machtergreifung nutzen. Es ist immer noch die Lage, die ich vorhin skizziert habe, eines politischen Vakuums, einer Doppelherrschaft. Es geht nichts wirklich vorwärts, es geht nichts wirklich rückwärts. Und hier nun radikalisieren sich die Bolschewiki und sagen, wir müssen den Oktober nutzen, wir müssen die Einberufung dieser Versammlung nutzen, um die Macht, die quasi auf der Straße liegt, im wahrsten Sinne des Wortes zu ergreifen. Nochmal gesagt, aus diesen zwei Aspekten heraus, auf der einen Seite sagt er, weil wir national in Russland mittlerweile die Situation haben, dass die Mehrheit der Arbeiter und die Mehrheit der Bauernschaft so radikal sind, dass sie auf unserer Seite sind, dass die Mehrheit bilden, also man hat sozusagen hier eine Form von demokratischer Mehrheit, ist insofern also reif für diese Revolution aus nationaler Sicht, aber man ist sie auch aus internationaler Sicht reif, weil der Weltkrieg so in Agonie übergeht, weil absehbar ist, dass demnächst sozusagen die sozialistische Revolution im Westen ausbricht, ist es also auch der international, ist man auch entsprechend reif. Das ist die Grundlage, mit der es dazu kommt, dass sie dann im Oktober kurz vor Einberufung dieses Gegenparlamentes einfach die provisorische Regierung, weil sie die Mehrheit schon haben in den Räten und damit auch in den militärischen Organen dieser Räte, verhaften sie einfach die provisorische Regierung, besetzen die zentralen Stellen der Macht im Oktober und berufen sozusagen diesen Kongress ein und sagen dem Kongress, wir haben die Macht für euch erobert hier, nehmt die Macht und lasst uns was daraus machen. Und dieser Kongress sagt ja in seiner Mehrheit. Dieser Kongress in seiner Mehrheit ist nicht bolschewistisch, sondern die Mehrheit ist bolschewistisch und linke Sozialrevolutionäre. Und mit dieser Mehrheit wird die Arbeiter- und Bauernregierung oder sozusagen begründet oder das neue Regime entsprechend begründet. Es wird eine Arbeiter- und Bauernrat oder eine Republik der Arbeiter- und Bauernrat verkündet. Und das ist sozusagen der Akt der Oktoberrevolution. Und wenn man nochmal genau jetzt fragt, was machen die da eigentlich auf diesem Gründungskongress, Gründungskongress des neuen Regimes ist, dann beschließen sie da die folgenden Punkte, und das ist wichtig. Sie beschließen ein Dekret über den Frieden, das heißt, sie erklären, wir machen jetzt Schluss mit dem Krieg, wir wollen einen demokratischen Frieden mit allen. Sie beschließen ein Dekret über den Grund und Boden, das ist, mit dem sie den gesamten Gutsbesitz in Russland enteignen, entschädigungslos enteignen, und zwar damit auch den Grundbesitz der orthodoxen Kirche. Außerdem proklamieren sie das Selbstbestimmungsrecht aller Ethnien und Nationen, die auf russischem Territorium existieren. Sie verkünden die Bildung einer Koalitionsregierung von Bolschewiki und linken Sozialrevolutionären und sie beschließen einen Wahltermin und die Durchführung der Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung. Das sind die großen Punkte, die auf diesem Revolutionskongress diskutiert und beschlossen werden. Und wenn man die sich jetzt analytisch betrachtet, verdeutlicht sich hoffentlich das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Die wesentlichen Punkte, die hier beschlossen werden, sind das Programm einer klassischen bürgerlichen Revolution. Der Dekret über den Grund und Boden, also sozusagen die Agrarreform, der Frieden ist so der demokratische Frieden, der Auszug aus dem Krieg, sozusagen, die Proklamation des Selbstbestimmungsrechts der Nation und die Erklärung, nun ernst zu machen mit einer verfassungsgebenden Versammlung. Das sind die großen Punkte einer bürgerlichen Revolution, die hier aber schon gekoppelt werden mit Elementen dessen, was man eine sozialistische Revolution nennen kann, mit dem Beschluss einer weitgehenden Arbeiterkontrolle beispielsweise oder eben dem Beschluss, dass man ein Rätesystem aufbauen will. Und das heißt, so gesehen, kann man schon an diesem Oktoberkongress sehen, dass hier demokratische Revolution und sozialistische Revolution sehr stark und schwer trennbar ineinander übergehen. Und um das nochmal zu betonen, dieser Kongress beschließt nicht die Enteignung des Bürgertums und nicht die Enteignung der Kapitalisten, definitiv nicht. Also das, was man landläufig sich unter einer sozialistischen Revolution vorstellt, das ist ein Prozess, der erst später stattfindet, nämlich eigentlich erst im Jahre 1918 wesentlich aufgrund anderer Umstände. Das wollte ich aber entsprechend verdeutlichen. Es beginnt natürlich aber auch hier erst ein Prozess der Ausbreitung. Das heißt, man hat natürlich noch nicht das Regime, sondern in den nächsten Wochen und Monaten beginnt sich dieses System von den zentralen Städten auszudehnen über ganz Russland. Und der erste Punkt oder ein weiterer Punkt, wo das ineinander übergeht oder wo es zum Widerspruch kommt, ist dann eben, dass diese Wahlen, die da gemacht werden, dann wird dieses Parlament einberufen, die verfassungsgebende Versammlung Anfang Januar, und die Bolschewiki und die linken Sozialrevolutionäre lösen dieses sofort wieder auf. Warum? Sie unterbreiten diesem neuen Parlament eine Deklaration der Rechte des werktätigen und ausgebeuteten Volkes. Das ist sozusagen die Menschenrechtserklärung eines Arbeiterrätesystems, was sie dort niederschreiben. Und diese verfassungsgebende Versammlung sagt, nein, das unterstützen wir nicht. Sozusagen, da erklären wir uns dagegen. Und daraufhin sagen sie, wir lösen euch auf, weil wir wollen Schluss machen mit diesen Formen von Doppelherrschaft. Damit hätten wir wieder eine Form von Doppelherrschaft. Ihr erklärt sozusagen, ihr seid gegen das neue Regime. Damit seid ihr ein Anziehungspol für alle konterrevolutionären Entwicklungen. Das führt eben zur Auflösung dieser verfassungsgebenden Versammlung, die im Nachhinein auch heute dann eine große Rolle spielt bei den Diskussionen über die russische Revolution. Damals spielte sie faktisch eher eine untergeordnete Rolle, weil es nicht wirklich wahrgenommen wurde, weil man hatte ja die Idee, ein breites demokratisches Rätesystem zu machen. Das beginnt sozusagen, das ist im Januar, und aber auch hier, der Revolutionsprozess geht stückchenweise weiter. Und die eigentliche Wende, die dann auch für das spätere Schicksal dieser Revolution wichtig ist, ist ein halbes Jahr nach der Oktoberrevolution, nämlich im Frühjahr 1918. Und das hängt damit zusammen, dass, ich habe es gesagt, sie dieses Dekret über den Frieden gemacht haben. Sie wollten also aufhören mit dem Krieg. Die westlichen Alliierten sind aber nicht darauf eingegangen. Nur Deutschland ist auf Verhandlungen eingegangen, weil Deutschland ein Interesse daran hatte, dass sie aufhören. Aber sie haben ihnen sehr harte Bedingungen gestellt. Und dann haben sie natürlich gesagt, das neue Regime, diese Bedingungen unterschreiben wir nicht. Daraufhin hat Deutschland gesagt, und sie haben gleichzeitig nicht nur gesagt, die unterschreiben wir nicht, sondern wir gehen einfach trotzdem aus dem Krieg raus und wir demissionieren unsere Armee, weil es klar war, dass sie hatten eigentlich keine Soldaten mehr, die sind alle nach Hause gelaufen, weil sie nicht mehr Krieg führen wollten. Und diese Situation hat dann Deutschland ausgenutzt und ist im März, kurz vorher, einmarschiert nach Russland, um eben ihre Interessen durchzusetzen. Damit waren die Bolschewiki gezwungen, diesen Bedingungen zuzustimmen, und diese Bedingungen wurden noch härter, und das ist der sogenannte der Diktatfrieden von Brest-Litovsk, wo man sich einfach vergegenwärtigen musste, was das bedeutet. Das heißt, das neue Regime Sowjetrussland hat mit diesem Brester Vertrag große Teile seines Territoriums verloren. Die Ukraine, die klassische Kornkammer Russlands, war nicht mehr sowjetrussisch, sondern war sozusagen unter Kuratel der Deutschen. Die baltischen Staaten waren nicht mehr Teil Sowjetrusslands. Der Kaukasus, die große Bergbauregion, war nicht mehr Teil Sowjetrusslands. Alles das wurde so abgespalten von diesem neuen Regime. Das neue Sowjetrussland war quasi nur noch ein Rumpfstaat und hatte damit einen Großteil seiner industriellen Möglichkeiten und auch einen Großteil seiner Anhängerschaft und seiner Leute verloren. Es hat 50% der Industrie sind dadurch quasi nicht mehr sowjetrussisch gewesen, also sind ihnen weggenommen worden und damit natürlich auch 50% der Arbeiterschaft. Das ist nur dann die Spitze des Eisberges dieses Diktatfriedens, der dann eben dazu geführt hat, weil er so einzigartig brutal entsprechend gewesen ist, dass auch die Koalition von Bolschewiki und linken Sozialrevolutionäre an dieser Frage zerbrochen ist, weil die linken Sozialrevolutionäre ähnlich wie ein Teil der Bolschewiki, die sogenannten linken Kommunisten, gesagt haben, einen solchen Frieden dürfen wir niemals unterzeichnen, schon gar nicht gegen das reaktionäre Deutschland. Wir müssen einen revolutionären Krieg gegen Deutschland führen. Es war aber dann relativ schnell klar, es fehlte ihnen einfach die Armee dafür, weil die Bauern einfach schlicht und einfach nicht mehr bereit waren zu kämpfen, so dass sich Lenin und Trotzki durchgesetzt haben in der bolschewistischen Führung und gesagt haben, wir können diesen revolutionären Krieg nicht führen. Das führte aber eben dazu, dass die linken Sozialrevolutionäre gesagt haben, jetzt verraten auch die Bolschewiki die Revolution an den deutschen Kaiser sozusagen. Auch in der bolschewistischen Partei nennenswerte Teile und Bukharin und andere, die sogenannten linken Kommunisten, haben gesagt, wir müssen jetzt auch in Opposition gehen gegen unsere Parteiführung. Es kam zu heftigsten Auseinandersetzungen und nicht nur das, sondern auch die alte zaristische Opposition, die schon nach Oktober, November versucht hat, sich gegen das neue Regime zu wehren, aber sehr schnell niedergeschlagen wurden damals noch, sah sich nun darin bestärkt und begann sich neu zu organisieren und bekam nun Hilfe von Deutschland und von anderen kriegführenden Westmächten, wo große Teile eben auch Interventionsmächte eben nach Russland einmarschiert sind in dieser Situation des Chaos. Also alle westeuropäischen Mächte hatten eigene Armeen in Russland, selbst die USA waren plötzlich vertreten mit Armeen auf russischem Boden, sodass hier im Frühjahr, Sommer 1918 ein Bürgerkrieg entbrannt ist, der sowohl ein innerer Bürgerkrieg ist, also innerhalb der russischen Strömung, als auch ein Bürgerkrieg von außen, ein Interventionskrieg. Und das eben vor dem Hintergrund dieser Bedingungen war natürlich klar, diese Revolution hängt an einem seidenen Faden. Die Bolschewiki stehen jetzt nur noch alleine. Und in diesem Kontext, der ja so nicht vorhergesehen war, obwohl man es natürlich im Nachhinein hätte vorhersehen vielleicht können, aber er war nicht so vorhergesehen. Man hatte gehofft auf die Hilfe vom Westen, auch auf Revolten und Revolutionsversuche im Westen, die es bis dahin nicht gegeben hat, sodass dann die Bolschewiki vor der Frage standen, können wir unsere rätedemokratische breiteste Demokratie und beruhende Revolution so weitertreiben oder nicht? Und sie haben das mit einer sehr widersprüchlichen Politik beantwortet. Sie haben auf der einen Seite haben sie nun die Revolution weitergetrieben, weil jetzt beginnt massiv die Enteignung sämtlicher Formen von Kapitalismus, sämtlicher Formen von Kapitalisten, also die Bankensozialisierung, aber eben auch die Industrieenteignung, alle diese Sachen, die werden erst im Laufe des Jahres 1918 umgesetzt und es wird zunehmend jede Form von Marktwirtschaft verboten und unterdrückt. Der Hintergrund ist ganz einfach der, obwohl sie bis dahin gesagt haben, wir brauchen das Know-how dieser Leute, um unsere ökonomische Situation, aber sie sagen, wir müssen es jetzt trotzdem machen, wir müssen trotzdem enteignen, weil damit entziehen wir der Konterrevolution ihre materielle Basis. Also sie waren gezwungen und sie entziehen der Basis und sie schaffen eben die Mehrheit bei der Bevölkerung, die dann davon das unterstützt. Hier bildet sich jetzt also eine Abkehr von marktwirtschaftlichen Prinzipien, setzt sich durch, eine ja, sozialistische Vergesellschaftung dessen, was man sozusagen noch hat, findet statt. Das Ganze nennt man dann Kriegskommunismus, also eine Form von proletarischer Versorgungsdiktatur, die wesentlich organisiert wird, nicht mehr über die lokalen Rätestrukturen oder überhaupt die Rätestrukturen, sondern über außerordentliche Organe, vor allen Dingen natürlich über die Rote Armee, die in dem Frühjahr aufgebaut wird. Eine Millionenarmee, die nach altem klassischen Muster aufgebaut wird von den Bolschewiki, von Trotzki an führender Stelle, die eben dann begleitet wird vom Aufbau einer Geheimpolizei, eines Geheimdienstes, der berühmt-berüchtigten Scheka. Alles Organe, die vollkommen selbstherrlich, willkürlich agieren konnten, unter und auch sollten, also sozusagen legal agierten, unter dem Diktat, diesen Bürgerkrieg auf Teufel komm raus zu gewinnen, koste es, was es wolle. Also hier beginnt eine Ersetzung dieser bis dahin weitgehend propagierten und durchgesetzten Formen von rätedemokratischen Strukturen und auch vor allen Dingen imperativen Mandat, alles was damit zusammenhängt. Dieses wird stückweise immer mehr ersetzt durch Ernennungen von oben, durch ein System autoritärer Führung und autoritärer Formierung, die soweit legitimiert wurde, weil gesagt wurde, das ist unser einziger Weg, diesen Bürgerkrieg, diesen Interventionskrieg erfolgreich zu beenden. Und wenn wir den beendet haben, dann machen wir das natürlich wieder so, wie wir es ursprünglich entsprechend wollten. Das war die Legitimation und so haben sie auch diesen Bürgerkrieg gewonnen. Also wer die Beschreibung und die Schriften sozusagen über den Bürgerkrieg mal sich zu Gemüte führt. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig für das weitere Schicksal. Dieser Bürgerkrieg wurde auf Leben und Tod geführt und zwar wirklich aufs Härteste. Es ist einer der brutalsten Bürgerkriege, die man sich vorstellen kann in der Geschichte. Sozusagen, wenn du mich nicht umbringst, bringe ich dich um und zwar auf beiden Seiten. Das ist diese Zuspitzung dieses ganzen Komplexes von Rückständigkeit, Rumpfstaat, innerer Bürgerkrieg, äußerer Bürgerkrieg, wo es wirklich nur ein Entweder-Oder gegeben hat. Dieser Bürgerkrieg hat zu einer unglaublichen Brutalisierung der Gesellschaft geführt, hat eben dann sehr schleichend, aber immer mehr eben auch zu einer autoritären Formierung geführt, wie gesagt, immer noch legitimiert als vorübergehende Geschichte. Aber es schien, als ob sie Erfolg haben. Das heißt, bis Ende 1919 war deutlich, die Rote Armee schafft es, diese neu aufgebaute, aus dem Boden gestampfte Armee schafft es, nicht nur den inneren Bürgerkrieg zu bekämpfen, alle zaristische Opposition erfolgreich zu bekämpfen, sondern auch sämtliche Interventionsmächte zurückzuschlagen. Es ist also rein innerbürgerkriegsmäßig betrachtet ein riesiger Erfolg, der sich hier Ende 1919, Anfang 1920 andeutet. Und auch auf der anderen Seite scheint es sich zu bewahrheiten, worauf die Bolschewiki gesetzt haben. 1918, 1919 sind die Jahre, wo der Krieg endet und in Westeuropa die sogenannte sozialistische, die proletarische Revolution überall ausbricht. Es gibt riesige Streikbewegungen, Generalstreikbewegungen in Westeuropa, in England, in Frankreich, in Skandinavien. Es gibt Revolutionsversuche und Revolutionen in Deutschland, in Österreich-Ungarn, in Italien, in Finnland. Überall, es sieht also in den Jahren 1918, 19 danach aus, dass diese Revolution sich nicht nur in Russland verbreitet, sondern über ganz Europa verbreitet und es scheint also, dass diese Politik sozusagen oder es deutet sich an oder man hoffte darauf, dass sich diese Politik durchsetzt und genau das passierte dann aber leider nicht. Das heißt, wir haben in den Jahren 1920, 1921 sehr deutlich alle diese westeuropäischen Versuche, Räteregierungen durchzusetzen, Formen von proletarischen Revolutionen durchzusetzen, werden so oder so niedergeschlagen, zum Teil aufs Blutigste niedergeschlagen in all diesen Ländern. Diese Revolution ist absehbar 1920, 21, dass sie sich nicht so schnell kommt, wie erhofft. Und nach dem Sieg im Bürgerkrieg ist Russland ein vollkommen verwüstetes Land, ein Land, der ein Ungeheuer von Verwüstung und Armut, wie es mal einer genannt hat. Also nach nun 4 Jahre Weltkrieg, dann auch noch 2 bis 3 Jahre Bürgerkrieg, ist dieses Land liegt vollkommen da nieder. Dieses ohnehin sowieso schon rückständig und zerrüttete Land liegt vollkommen da nieder. Aber das Regime hat sich sozusagen erstmal gehalten und es beginnt auch dann sofort die Diskussion einer Rückkehr zu dem, was man unter den Prinzipien der Rätedemokratie versteht. Also 1919 beginnen schon große Diskussionen. Man beschließt, die Rote Armee zurückzubilden. Man beschließt, den Geheimdienst aufzulösen. Man beschließt, wieder die Rätewahlen durchzuführen. Man lässt auch wieder im Bürgerkrieg verbotene Oppositionelle, auch linke oppositionelle Parteien wieder zu. Also es kommt eine Art Tauwetter, eine Form von Liberalisierung, Demokratisierung deutet sich an. Aber 1920 passiert es nochmal, unvorhergesehen, dass Polen speziell einmarschiert. Der Krieg wird also nochmal weitergeführt, geht nochmal ein halbes Jahr entsprechend weiter. Und diese Diskussionen werden wieder gedeckelt. Und dann, das ist die Situation Ende 1920, Anfang 1921. Nun ist endgültig klar, der Krieg ist vorbei, der Bürgerkrieg ist gewonnen. Was macht man? Oder die Diskussionen fangen gerade erst wieder an. Und es passiert nun, dass die Ungeduld in großer Teile der Bevölkerung sozusagen um sich greift. Die sagen, Schluss mit diesem System des Kriegskommunismus, wir wollen jetzt endgültig zurück zu den alten Verhältnissen und wenn ihr Bolschewiki uns dabei nicht unterstützt, dann notfalls auch gegen euch. Das heißt, es kommt zu einer zu großen Bauernbewegung. Die Bauern haben eindeutig und nachweisbar und entscheidend dafür gesorgt, dass die Bolschewiki diesen Bürgerkrieg gewinnen konnten. Warum? Also sie haben sie politisch unterstützt aus dem ganz einfachen Grunde. Es war klar, wenn die Bolschewiki verlieren, kommt die zaristische Opposition wieder und wenn die zaristische Opposition wiederkommt, dann kommen die Gutsbesitzer wieder. Und das wollte man auf gar keinen Fall. Das heißt, es gab dieses Bündnis der Bauernschaft eindeutig mit dem neuen Regime. Diese Situation war aber 21 nun eindeutig, die Gutsbesitzer kommen nicht wieder. Und nun haben große Teile der Bauernschaft gesagt, nun wollen wir auch unseren Anteil sozusagen am Sieg, wir wollen jetzt endlich wieder Bauern sein, wir wollen unsere bäuerliche Wirtschaft pflegen und Bauern sind traditionell und bekanntermaßen keine Kollektivwirtschaftler, sondern Individualwirtschaftler. Das heißt, sie haben gesagt, eure sozialistischen Experimente mit Vergesellschaftung, die gehen uns nichts an, daran haben wir kein Interesse, wir wollen unser bäuerliches Land haben. Das heißt, hier beginnt ein wesentlicher Teil der sozialen Grundlage dieses neuen Regimes, den Bolschewiki zu sagen, es gibt Grenzen eurer Herrschaft. Und es gibt die andere große soziale Schicht, die Arbeiterschaft. Es ist vollkommen nachweisbar und eindeutig, dass große Teile der Arbeiterschaft eben die Bolschewiki im Bürgerkrieg unterstützt haben. Und das führte eben dazu, dass große Teile der klassenbewussten Arbeiterbewegung, die diese Revolution ja gemacht hatte, das führte dazu, dass diese Leute, vor allen Dingen gerade die klassenbewussten Proletarier, dann in die Rote Armee gegangen sind und diesen Bürgerkrieg geführt haben. Davon sind natürlich sehr, 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 sehr viele auch gestorben, getötet worden. Und der Teil, der nicht getötet wurde, ist dann in die Organe der Roten Armee oder in die Verwaltungsorgane des Staates gegangen, die klassenbewussten Proletarier. Das heißt, die russische Arbeiterklasse des Jahres 1921 war eine ganz andere als die des Jahres 1918, weil die ehemaligen klassenbewussten Proletarier jetzt alle woanders gearbeitet haben, eben nicht mehr in den Fabriken. Und in den Fabriken haben sozusagen wieder neue Schichten der Bauernschaft, die dann neu hineingekommen sind und auch hier wieder sehr stark natürlich sehr viele Frauen entsprechend gearbeitet. Das war eine Art ganz neuartige Form von Arbeiterschaft, die eben nicht mehr vergleichbar klassenbewusst gewesen ist oder politisch klassenbewusst gewesen ist wie zuvor. Und auch das führte dazu, dass eben Teile dieser Arbeiterschaft auch gesagt haben, nun wollen wir eben auch unsere sozialen Forderungen umgesetzt werden. Das heißt, es kam nicht nur zu Bauernbewegungen und Bauernrevolten Anfang 1921, sondern es kam auch zu neuen Streikbewegungen, die genauso natürlich auch zwar auf der Grundlage des neuen Regimes agierten und das auch erklärten im Sinne einer Rätedemokratie, aber eben partiell gegen die Bolschewiki auch partiell agierten, weil gesagt wurde, sozusagen, wir müssen Schluss machen mit diesem autoritären Regime. Das ist die Lage, die 1921 eben dazu führt, und das ist der entscheidende Bruchpunkt in meinen Augen dieses revolutionären Prozesses, die dazu führt, dass dieses, was bisher als vorübergehender Ausnahmezustand proklamiert und auch toleriert wurde, also die Methoden des Bürgerkriegs, eben sozusagen nicht nicht mehr nur als Provisorium gesehen werden, sondern dauerhaft installiert werden. Das heißt, wir haben die Situation, dass auf diese revoltenartigen Bewegungen Anfang des Jahres 1921 die Bolschewiki nicht anders sich zu helfen wissen und entsprechend reagieren, als mit einer damit, dass sie sagen, wir halten die politische Formierung, die autoritäre Formierung aufrecht. Das geht bis in die bolschewistische Partei, das berühmte Fraktionsverbot. Das heißt, man sagt, wir befürchten, unter den neuen Verhältnissen von der Macht vertrieben zu werden, und das heißt praktisch natürlich auch einen Kopf kürzer gemacht zu werden. Unter diesen Bedingungen sagen sie, wir halten unseren Ausnahmezustand politisch aufrecht, aber wir wissen um das Problem. Wir wissen ja, dass wir sozusagen dazu gezwungen werden, weil wir jetzt ein isoliertes Land sind, weil wir eben nicht die Hilfe von außen kommen. Und wir hoffen weiterhin, dass diese Hilfe von außen in den nächsten Jahren kommt. Und um diese Übergangszeit weiter zu überbrücken, halten wir an der politischen Formierung fest. Aber wir versuchen, das Land neu aufzubauen. Und hier beginnt nun etwas, was für die spätere Geschichte sehr typisch wird. Das heißt, auf diesen real vorhandenen Unmut von breiten Teilen der Bevölkerung, der sehr stark eben auch politisch ist, wird gesagt, wir gestehen euch keine politische Liberalisierung zu, wir gestehen euch aber eine sehr weitgehende ökonomische Liberalisierung und Demokratisierung zu und vor allen Dingen eine sehr weitgehende kulturelle Liberalisierung und Demokratisierung. Und das ist die Situation, die mit 1921 mit dem Übergang zur neuen ökonomischen Politik eben stattfindet nach dem Bürgerkrieg. Das heißt, den Bauern wird erlaubt, jetzt als Bauern zu agieren. Es wird die Marktwirtschaft, Form der Marktwirtschaft wieder eingeführt, dass die Bauern auch ihre Ernte sozusagen auf den Markt bringen kann, was sie vorher halt nicht konnten. Und es wird kleines Handwerk wieder zugelassen, all das, was man vorher mit Gewalt unterdrückt hat, wird wieder zugelassen ökonomisch, und vor allen Dingen wird ein riesiges, werden die kulturellen Kräfte dieser Revolution breit gefördert und sich entfalten lassen. Das heißt, es kommt zu einer riesigen Bildungsrevolution, einer Alphabetisierungskampagne, die die Bevölkerung entsprechend fit machen soll oder aufklären soll, demokratisieren soll. Das neue Regime geht sehr weitgehende Wege in der Geschlechter- und der Frauenpolitik, in diesen Fragen von Bildungspolitik, in Sozialreformen. Es gibt sehr weitgehende Sozialreformen. Alles Formen von Reformen, die durchgesetzt werden, die im Vergleich zum westeuropäischen Standard absolut weitreichend sind. Also das ist nicht irgendetwas, was sie nachholen, sondern hier werden neue Maßstäbe gesetzt, die teilweise auf ökonomischen, Teil vor allen Dingen auf kulturellem Gebiet gesetzt werden. Der Avantgardismus kommt erst der sowjetische revolutionäre Avantgardismus kommt erst wirklich dann erst auf in den 20er Jahren, der die Welt nachhaltig in den nächsten Jahrzehnten prägt. Also es gibt nur hier angedeutet ein riesiges Freisetzen von durchaus und sehr ernstzunehmenden emanzipatorischen Potenzen, versuchen diese Gesellschaft wirklich sozusagen trotzdem zu modernisieren, auch zu emanzipieren in ganz vielen wesentlichen Bereichen. Aber all dieses findet statt, und das ist eben der entscheidende Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss, unter der Maßgabe, dass es keinerlei Form von politischer Demokratisierung oder Liberalisierung gibt. Daran wird festgehalten seitdem, und das ist auch das in meinen Augen fatale Muster, was wir später in allen realsozialistischen Ländern finden, was hier ihren Ursprung hat. Das heißt, überall da, wo der Unmut der Bevölkerung deutlich artikuliert wird, und der Unmut war in der Regel immer auch und nicht zuletzt ein politischer Unmut, man wollte politische Demokratisierung, der wurde immer als solcher abgebrochen, niedergehalten, und man hat aber dafür stattdessen den Leuten versucht, soziale Zugeständnisse zu machen und vor allen Dingen kulturelle Zugeständnisse. Das ist dieser eigenartige, ja auch schon fast Doppelcharakter, was sich hier dann durchsetzt. Der Hintergrund ist natürlich, ich habe es ja gesagt, dass diese Revolution isoliert geblieben ist, dass eben nicht diese Hilfe von außen gekommen ist, aber es hatte eben zur Folge, dass diese sowjetische Gesellschaft, sich auf den Sozialismus berufende sowjetische Gesellschaft, im Laufe der 20er Jahre ein immer größeres Stück weit sich entdemokratisiert, sich bürokratisiert. Am Ende der 20er Jahre stehen dann jetzt kurz als Ausblick eine neue Zuspitzung, wo dann eben die nach den inneren Fraktionskämpfen, die dann mehr oder weniger mit der Niederlage aller Oppositionsgruppen auch innerhalb der bolschewistischen Partei endet und mit der Durchsetzung von Stalin beginnt dann die sogenannte Zweite Revolution. Und hier macht man dann die sogenannte Zwangskollektivierung. Man löst also diese Bauern, die Landwirtschaftsfrage nun mit Gewalt, explizit mit Gewalt, in einer bestimmten Richtung. Und auf der anderen Seite natürlich die forcierte Industrialisierung mit planwirtschaftlichen Methoden. Das heißt, hier beginnt nochmal ein neuer Umbruch, der nochmal eine durchaus eigenständige Entwicklung ist, auf die ich nicht mehr eingehen kann, die aber eben dazu führt, dass schon Ende der 20er Jahre eben auch diese kulturellen Liberalisierung und ökonomischen Liberalisierung dann mit einem Schlag zurückgenommen werden und diese Gesellschaft sich im Laufe der 30er Jahre immer stärker sozusagen durchgängig autoritär und sehr konservativ formiert und damit auch eine neue Herrschaftsgruppe, eine Herrschaftsschicht entsteht, die sogenannte sozialistische Bürokratie, die dann sich wirklich in einen rabiaten neuen Bürgerkrieg gegen die Bauernschaft, gegen die aufbegehrende Bauernschaft Anfang der 30er Jahre, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre und die neue Arbeiterschicht sozusagen durchsetzt. Und am Ende steht eigentlich eine ganz andere Gesellschaft und eine ganz andere Truppe als die am Anfang 1918 das gewesen ist. Sodass ich sozusagen abschließend sagen kann, aber das nur jetzt nur als Ausblick, abschließend sagen kann, dass hier sich nochmal eben dieser eigenartige Doppelcharakter niederschlägt. Und dass man schon sagen kann, eindeutig sagen kann, anders als man es heute durchaus im Feuilleton, im Bürgerlichen immer wieder mal liest, dass diese Revolution natürlich eine national verwurzelte war, die tief in den Verhältnissen Russlands wurzelte und nicht irgendwie eine Verschwörergruppe oder sowas gewesen ist. Insofern war diese Gesellschaft reif für eine solche Form von Revolution, die auch als antikapitalistische, und das war sie definitiv, als antikapitalistische Revolution ja sozusagen einen Teil dieser historischen Probleme versucht hat zu lösen. Sie war eben nur teilweise, sie ist eben dann zurückgekippt und sie war zwar eine antikapitalistische Revolution, aber eben nicht keine, die zu sozialistischen Verkehrs- und Produktionsverhältnissen geführt hat und auch nicht führen konnte, selbst im eigenen Verständnis der Leute nicht, weil eben klar war, dass in einem rückständigen Land, in einem zerrütteten Land, rückständigen Agrarland wie Russland, das eigentlich so nicht ging. Also auch hier nochmal der Verweis auf die internationale Einbettung dieser Geschichte, sodass man eben vielleicht auf den Punkt gebracht sagen kann, dass diese russische Revolution zwar die negativen Aufgaben lösen konnte, vor denen sie stand, also die Zerstörung der Weltmarktabhängigkeit des Kapitalismus, der eben für diese Rückständigkeit nicht unwesentlich verantwortlich war, aber die positiven Ideen oder die positiven Aufgaben des sozialistischen Aufbaus, jetzt nicht nur im Sinne einer proletarischen Macht, sondern auch des Inhaltes dessen, Produzentendemokratie, die eben nicht auf Mangelwirtschaft beruht, das konnte diese Revolution nicht leisten. Und insofern stellen sich da natürlich sehr nachhaltige Fragen, aber ich hoffe, ich habe damit so ein bisschen jetzt das Tableau geöffnet, um eine entsprechende Diskussion auch über die spätere Zeit bieten zu können. Und dann werde ich mich jetzt also den kritischen Nachfragen und den Diskussionsbeiträgen stellen und danke euch, dass ihr so aufmerksam durchgehalten habt. Und ich muss mich, glaube ich, entschuldigen, dass ich ein bisschen überzogen habe. Gut.